Bin ich an? Ja. Okay, sehr gut. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir hatten eine super Zeit in Brasilien. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Arbeitgeber, der mich für 4 Wochen freigestellt hat. Ich danke allen, die wirklich uns in der Zeit gut vertreten haben, die hier Verantwortung übernommen haben, dass die Gottesdienste durchgeführt werden konnten. Und es ist für mich als Pastor auch eine Freude zu sehen, dass die Gemeinde funktioniert, auch wenn ich mal nicht da bin. Wir hatten eine, ja, wie gesagt, tolle Zeit. 2 Wochen Strand und 2 Wochen Freunde und Verwandte wiedersehen. Und es war für uns eine wirkliche Zeit von, ja, wirklich von Ehre, ja, wo Gott uns geehrt hat und Menschen uns geliebt haben und uns auch nach vielen Jahren, nach 7 Jahren herzlich willkommen geheißen haben. Und 2014 sind wir so ein bisschen wie geprügelte Hunde aus Brasilien weggegangen. 2016 waren wir dann nochmal drüben, das war so irgendwie gefühlt so mit eingezogenem Kopf. Und das Gefühl, was wir hatten, war, dass wir dieses Mal wirklich geistlich erhobenen Hauptes nach Brasilien in unsere zweite Heimat reisen konnten. Es war wirklich eine tolle, tolle Zeit. Wir haben unser Haus besucht. In unserem Haus findet eine Arbeit statt mit, sagen wir mal, ehemaligen Obdachlosen, psychisch kranken Menschen, die in Brasilien in einer Versorgungslücke leben gesellschaftlich, die dort einfach versorgt und geliebt werden, bis sie sterben, weil sie zu nichts mehr in der Lage sind. Und das hat mich sehr bewegt, diese Werke der Gerechtigkeit Gottes zu sehen. Ja, weil Gott möchte, dass wir Werke der Gerechtigkeit tun. Hans-Jörg hat in meiner Abwesenheit an einem Sonntag über Gottes Gerechtigkeit gepredigt, dass Gott gerecht ist und er möchte, dass wir seine Gerechtigkeit als Christen in dieser Welt auch widerspiegeln. Ich traf dort im Haus einen ehemaligen stadtbekannten Obdachlosen, den ich seit 20 Jahren kenne. Sein Name ist Baigon, weil er sich probiert hat, mit Baigon damals umzubringen. Das hat nicht geklappt und seitdem war er psychisch krank und lebte auf der Straße und rannte wie ein Neandertaler mit einem Knüppel auf dem Rücken durch die Stadt und guckte die Leute grimmig an und so weiter. Also er war ein stadtbekannter Obdachloser und heute darf er bei uns im Haus wohnen, in Frieden und wird versorgt und strahlte. Es funktioniert nicht mehr viel, aber man sah, es ging ihm gut und dafür bin ich Gott dankbar, dass er dieses Grundstück und das Haus so einsetzt. Wir sind zurückgekommen und der Wiedereinstieg in Deutschland war echt Käse. Ja, das war total schwierig, das ist nach wie vor irgendwie komisch alles. Es ist so ein Mittelding irgendwie, glaube ich, aus geistlichen Dingen. Es ist so ein Mittelding aus Jetlag und irgendwie Schwierigkeiten mit dem Flug und so weiter. Also es ist alles, ich empfinde das hier alles als sehr herausfordernd. Ja, und wir sind auch schon, als wir losgeflogen sind, irgendwie aus einer sehr herausfordernden Situation losgeflogen. Und ich war einfach mal froh, jetzt echt abschalten zu können. Aber Herausforderungen holen uns immer wieder ein. Ne? Herausforderungen sind manchmal örtlich abwesend, aber wenn wir zurückkommen, sind auch die Herausforderungen wieder da. Ja, speziell denke ich als Pastor dieser Gemeinde, dass im Moment Dinge passieren in der Gemeinde, die uns gar nicht gefallen, ja, die mich persönlich verwirren, die mich persönlich irritieren und ich denke, nee, jetzt reicht's. Ja, so, das ist mein Gefühl. Lisa hat ja über ihre Situation an einem Sonntag auch gesprochen und ein Wort dazu gegeben, ein Wort des Glaubens und der Hoffnung. Und wir wollen uns als Gemeinde aufmachen und sagen, nee, so nicht mehr. Ja, wir wollen uns als Gemeinde geistlich positionieren und einfach mal sagen, nee, so nicht Herr, im Namen Jesu so nicht. Herr, wir verspüren Herausforderungen an verschiedenen Ecken. Wir merken, es geht an bestimmten Situationen nicht weiter. Und gleichzeitig kommt der Teufel und haut noch mit irgendwelchen bedrohlichen Geschichten in unser Leben rein. Und wir als Gemeinde möchten uns dort geistlich positionieren. Ich habe überlegt, was predige ich heute? Ich werde etwas predigen, es wird vielleicht nicht so ganz rund sein. Es tut mir leid, ich probiere das, was in meinem Herzen ist, euch zu zeigen. Und wenn das gut klappt, schön. Und wenn es nicht klappt, ich habe mein Bestes getan, okay? Und wenn du sagst, Thomas, diese Predigt war totaler Quatsch, ja, das war das Schlimmste, was ich jemals gehört habe, vielleicht bist du Gast bei uns, dann sage ich, hey, gib uns eine zweite Chance. Ja, komm wieder. Gib uns eine zweite Chance. Okay? Also ich glaube, dass ich als Person nicht die Tendenz habe, immer alle Sachen zu vergeistlichen. Ne? Ja, draußen fällt ein Baum um, ja, war geistliches Problem. Ja, in China fällt ein Sack Reis um, weiß ich nicht, ob ich das noch sagen darf. So, ne? Also in China fällt ein Sack Reis um, geistliches Problem. Ja, ich glaube nicht, dass ich diese Tendenz habe, Dinge immer zu vergeistlichen und Sachen geistlich zu erklären mit, ja, das musste mal anders sehen und so weiter und so fort. Aber ich bin persönlich an einem Punkt, wo ich sage, nee, es reicht. Ja, das ist nicht natürlich. Ja, es gibt Dinge, viele Dinge, die laufen, das sind geistliche Geschichten hinter, ja, und nicht natürliche. Und wie reagieren wir als Gemeinde auf geistliche Herausforderungen? Und ich denke, dass wir als Gemeinde eine Fasten- und Gebetswoche durchführen werden. Okay? Ich werde dazu etwas erklären und auch in der nächsten Predigt über das Thema Fasten sprechen, so Gott will. Ich möchte, wenn du hier rausgehst heute und von der ganzen Predigt nichts verstehst, merk dir bitte diesen einen Vers nur, 2. Chronik 7, Vers 14. Okay, wenn du sonst echt alles vergisst und so weiter, man merkt dir das oder sagst, das war totaler Blödsinn und so weiter, aber behalte das hier vom Wort Gottes. Und zwar geht es da um die Gegenwart Gottes im Tempel und so weiter, im Allerheiligsten. Und dann sagt der Vers, und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Ja, wir wissen, dass über uns als Kindern Gottes der Name Gottes genannt ist. Wir sind sein Volk, auch natürlich im Neuen Testament. Und wir sehen in diesem Vers vier Prinzipien, wozu Gott uns aufruft. Ja, er ruft auf, dass er sagt, das Volk soll sich demütigen. Ja, was es bedeutet, sich biblisch zu demütigen, werden wir gleich ein bisschen besser anschauen. Ich möchte schon mal vorwegnehmen, dass es nicht darum geht, dass du in Sack und Asche hier durch die Fußgängerzone läufst. Ja? Brauchst auch keinen alten Kartoffelsack anzuziehen als Ausdruck der Demut. Ja? Ich kenne das aus Brasilien, da machen die Menschen das manchmal so, ne? Ich habe das so kennengelernt bei uns in der Gemeinde und ich dachte, wozu machen die das? Ich habe das nicht wirklich verstanden. Aber ich glaube nicht, dass das nicht der Ausdruck von Demütigung ist. Ja, Gott möchte dich nicht zerknirschen. Ja, Gott möchte dich nicht aufreiben, sondern es geht um etwas anderes. Das zweite Prinzip ist, dass wir beten sollen und sein Angesicht suchen sollen. Ja, das möchten wir in dieser Fasten- und Gebetswoche, die wir versuchen, irgendwann sinnvoll zu organisieren, in den nächsten Wochen tun. Wir möchten beten und Gottes Angesicht suchen, ja, weil wir glauben, dass vor dem Thron Gottes, vor seinem Angesicht Leben in Fülle für uns existiert. Das dritte Prinzip dieses Verses ist, dass der Schreiber sagt, dass Gott sagt, wir sollen uns bekehren von unseren bösen Wegen. Ja, und wir denken bei Bekehrung meistens an irgendwelche Sündenbekenntnisse, so weiter, denken wir über irgendwelche Tatsünden nach, was wir getan haben in unserem Leben, was wir vielleicht auch noch als Christen getan haben, wo wir Gott um Vergebung beten sollen. Aber ich glaube, dass Buße eine ganz andere Dimension hat, so wie Hans-Jörg gepredigt hat, dass Gott die Gerechtigkeit ist, ja. Und Gerechtigkeit bedeutet, dass etwas ausgerichtet ist. Ja, und alles, was nicht ausgerichtet ist, wo der Maurer nicht sein Lot dran halten kann und sagt, das ist so gerade, all das ist nicht ausgerichtet, all das ist ungerichtet, all das ist ungerecht. Ja, und wenn wir mal zum Beispiel das Matthäusevangelium lesen, speziell die Bergpredigt, dann denke ich, oh wow. Wir leben doch in einer Gesellschaft, die irgendwie ganz, ganz anders funktioniert. Und Gott, er ist so anders. Ja, Gottes Wesen ist so anders als das, was wir an Lebensstil aus dieser Gesellschaft mitbekommen. Und ich denke, dass es für uns als Christen immer wieder ein sinnvoller Aspekt ist, unseren Lebensstil, unsere Haltung, speziell wenn wir seit Jahrzehnten Christen sind. Ja, ich bin auch seit Jahrzehnten Christ und ich denke, naja, mit so vielen Tatsünden habe ich vielleicht gar nicht mehr so viel am Hut. Aber vielleicht habe ich in meinem Herzen ganz starke Haltungssünden, ja, wo ich bestimmte Dinge nicht tue, zu denen Gott mich auffordert. Ja, wo ich seinem Wort nicht gehorche. Ja, wo ich mein Leben nicht auf seine Ziele ausrichte, wo ich nicht in seinen Prioritäten lebe. Wir sollen uns bekehren von unseren bösen Wegen. Und ich denke, es hat viel zu tun einfach mit Umkehr. Ich erkenne etwas und kehre um. Ich verstehe, das ist nicht die Ausrichtung Gottes für mein Leben. Und deshalb kehre ich um. Und dann kommt Gottes Verheißung. Er sagt, ich werde dem Volk vergeben und ich werde sie heilen. Ja, und wonach ich mich echt sehne, ist, dass Gott kommt und uns heilt. Ja, Gott, er soll uns gesund machen als sein Volk. Ja, sei es körperlicher Natur, sei es emotionaler Natur, sei es, wie wir als Leib Jesu funktionieren. Ja, ich wünsche mir, dass wir eine Begegnung haben mit der Gegenwart Gottes, die uns gesund macht. Und das ist das, was 2. Chronik uns verheißt. Wichtig in diesem ganzen Zusammenhang ist, dass wir als Gemeinde keine Organisation sind, sondern wir sind ein Organismus. Das ist das, was der Apostel Paulus sagt. Ja, wir sind ein Organismus. Und das Wichtigste an einem Organismus ist, dass das Gehirn gut funktioniert. Ja? Wenn dein Gehirn nicht funktioniert, dann hast du ein ernsthaftes Problem. Ja? Ich habe 9 Leute jetzt bei mir da in Brasilien im Haus, bei denen funktioniert gar nichts. Ja? Gar nichts mehr. Der eine Mann wohnt seit 10 Jahren im Haus und kennt nach wie vor nicht den Namen des Leiters des Hauses. Er nennt ihn mit 9 verschiedenen Namen, nur seinen echten Namen kennt er nicht. Das Wichtigste ist, dass das Gehirn funktioniert. Und die Bibel sagt in Römer 12, Vers 2, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir möchten in dieser Zeit, wo wir Gott suchen im Fasten und Gebet, erleben, wie Gott unser Denken erneuert, wie Gott unser Denken verändert, weil wir Veränderung brauchen. Ich brauche Veränderung meines Denkens. Ich brauche Verständnis, wie Gott über Dinge denkt. Wenn ich meinen Sinn erneuere, sagt die Bibel, bin ich in der Lage zu verstehen, was Gottes Wille ist. Ich strecke mich danach aus, zu verstehen, was Gottes Wille für mein Leben ist. Matthäus 4, Vers 17, bitte. Von da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Ja, wir erleben bestimmte Schwierigkeiten und wir denken uns, ja, warum ist das so? Ja, warum hat der Teufel bestimmte Möglichkeiten, hier auf Erden zu agieren? Warum hat er die Möglichkeit? Warum darf er das? Warum macht er das? Ja? Warum darf er das? Warum darf er unser Leben anrühren? Warum passieren Dinge? Ja? Ich lag zweimal mit Lungenembolie im Krankenhaus und beim ersten Mal habe ich das Jenseits gerochen. Ja? Ich habe es gespürt, ich habe das Jenseits gespürt, die Gegenwart Gottes kam an mein Bett und ich dachte, ich sterbe. Und es war wunderbar. Und ich denke, warum darf der Teufel solche Sachen machen? Warum dürfen solche Sachen geschehen? Warum leben wir nicht in vollkommener Herrlichkeit? Warum leben wir nicht mit dem Himmel auf Erden? Und ich glaube, die Antwort finden wir hier in diesem Vers, wo Jesus sagt: Tut Buße, kehrt um, denn das Himmelreich ist nah. Und die Motivation, umzukehren, ist die Nähe des Himmelreiches. Okay? Sagt nicht, tut Buße, dann kommt das Himmelreich, sondern er sagt, das Himmelreich ist nah, deshalb tut Buße. Bin ich da? Na, geht doch. Es war geistlich. Ich wollte nur gucken, ob ihr mitkriegt, was ich predige. Also, Aufmerksamkeit wieder zurück. Jesus sagt, das Reich Gottes ist angebrochen, das Himmelreich ist angebrochen, aber es ist noch nicht da in ganzer Fülle. Ja, es geht um eine Umwandlung der Herrschaftsverhältnisse hier auf Erden. Jesus erlehrt seine Jünger und sagt: Betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, wir sollten das eigentlich jeden Tag beten. Warum? Damit das Reich Gottes kommt. Wenn das Reich Gottes schon in Fülle da wäre, bräuchten wir nicht mehr dafür zu beten. Umkehrschluss: Das Reich Gottes ist angebrochen, aber noch nicht in ganzer Fülle. Und die ganze Fülle des Reiches Gottes wird sichtbar werden, wenn Jesus wiederkommt und letztendlich den Feind beseitigt. Okay? Aber bis dahin leben wir in einer Welt, wo wir Konflikte haben, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir Herausforderungen haben. Und diese Herausforderungen, sie kommen nicht von Gott, ja? Sondern wir dürfen den Absender von Schwierigkeiten auch ganz klar ein Adressetikett drauf tun, wo drauf steht Teufel. Ja? Du brauchst Gott nicht zu danken für Dinge, die er dir nicht schenkt. Okay? Danke, Herr, dass du mich mit dieser Krankheit gesegnet hast, damit ich heilig und rein werde. Amen. Ja, Quatsch. Weil Gott dich nicht krank macht. Weil Gott nämlich Jesus, seinen Sohn, gesandt hat, damit er deine Krankheit mit ans Kreuz nimmt. Ja? Also er macht dich nicht auf der einen Seite gesund und auf der anderen Seite krank. Gott ist nicht schizophren. Ja? Nein? Doch? Ich gehe nicht hin und schlage mit einem Vorschlaghammer meiner Tochter auf den Daumen, ja, und sage: Ha, komm mal jetzt zu Papa. Der Papa hat nämlich ein super Eiskühlpack. Ja, und davon gehen die Schmerzen total weg. Das ist doch Quatsch. Und jetzt frage ich dich, warum sollte Gott so agieren? Ja, die Bibel sagt, der Teufel, er kommt, um zu rauben, um zu stehlen und um zu töten. Ja? Grundprogramm. Charakterstudie des Teufels. Rauben, stehlen, töten, kaputt machen, pervertieren und so weiter und so fort. Also kannst du auf die Probleme, die du hast, auch gerne ein Etikett draufkleben, wo drauf der Absender draufsteht. Teufel. Ja? Der existiert. Und die Frage ist, ob du den auch mal wahrnimmst. Und die Frage ist, wie du dich positionierst. Aber wir brauchen uns nicht bei Gott zu bedanken für Dinge, die er uns nicht gibt oder gegeben hat. Das Reich Gottes, es ist angebrochen und wir beten dafür, dass das Reich Gottes kommt und der Wille Gottes geschieht in der ganzen Fülle. Ja? Und wenn wir bestimmte Sachen nicht sehen, dann beugen wir nicht unsere Knie. Ja? Ein Freund meines Bruders, er verstarb, jung an Jahren. Der Mann war voll im aktiven Dienst. Ja? Er hatte einen großen Dienst in der evangelischen Landeskirche, aber er besuchte eher so Pfingstgemeinde. Ja? Werner. Und Werner starb vor der Zeit, ja, und seine Witwe sagte, egal ob Werner stirbt oder lebt, wir werden unsere Knie nicht beugen. Wir werden unsere Knie nicht beugen. Sadrach, Mesach und Abednego, als sie verurteilt wurden zum Feuertod, sie sagten, König Nebukadnezar, unser Gott, er kann uns retten, aber selbst wenn er es nicht tut, werden wir unsere Knie nicht vor dir beugen. Amen. Wir leben hier auf der Erde nicht 80, 100 Jahre, weil unsere Bestimmung hier ist, auf Erden zu leben, sondern wir leben eine gewisse Zeit hier auf Erden, um uns auf die Ewigkeit vorzubereiten. Es geht doch nicht darum, ob du 60 Jahre lang hier Ferrari fährst. Blödsinn. Es geht doch nicht darum, ob du 80 Jahre lang in der Prunkvilla von Wesel wohnst. Darum geht es auch nicht. Sondern es geht um die einzig entscheidende Frage, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Und Gott hat dich geschaffen, um die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Und wir werden unsere Knie nicht beugen. Ich werde meine Knie nicht beugen. Und selbst wenn ich morgen nicht mehr hier bin, ich werde meine Knie nicht beugen, um einen einzigen Tag an meinem Leben zu verlängern. Nein! Wir werden es nicht beugen. Das Reich Gottes, es steht in Kraft und in Ewigkeit und Gott verändert sich nicht. Und dem folgen wir und den lieben wir. Und diesen Gott beten wir an und wir sagen, Herr, reiß Mauern ein, die uns von dir trennen. Verändere du unsere Beziehung zu dir, Gott. Komm du zu uns und heile unser Volk. Zuerst mal dieses Volk hier, über dem dein Name genannt ist. Jakobus 4, 7 bis 10, bitte. Denkt daran, dass das Reich Gottes schon da ist, aber noch nicht in Fülle. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Nächste bitte. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Widersteht dem Teufel und dann flieht er von euch. Das ist einer der Verse, die kennen wir. Ne? Charismatisch-pfingstliche Gemeinden lieben diesen Vers. Ne? Oh, Teufel widerstehen, der flieht. Und ich bin bei euch, ich bin ja Pastor hier. Ne? Ich glaube das auch. Aber nochmal bitte anmachen, Vers 7. Da steht nämlich so ein kleiner Einleitungssatz vor. Ordnet euch daher Gott unter. Mögen wir nicht so, wir lieben eher so den zweiten Teil. Und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Ja, Amen dazu. Aber der Vers sagt, ordne du dein Leben Gott unter. Ordne du dich Gott unter. Jesus, er will nicht nur der Retter deines Lebens sein, er möchte der Herr deines Lebens sein. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ordne dich Gott unter. Dann haben wir in diesem Text die Zusage Gottes, wer seine Nähe sucht, dem wird Gott nahe sein. Und dann sehen wir am Ende in Vers 10 Gottes Programm für dein Leben. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Ja, Gottes Absicht für dein Leben ist, dich zu erhöhen. Gottes Absicht ist nicht, dass du vor ihm im Staub liegst und heulst. Das ist Teil des Programms, haben wir gerade gelesen, okay? Ist nicht Altes Testament. Ja? Neues Testament, ich möchte, dass ihr weint. Paulus sagt, ich möchte, dass eine Traurigkeit der Buße dein Herz ergreift für eine echte Umkehr. Ja? Nee, wir wollen nur fröhlich sein. Hier steht da. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Gottes Programm ist, dich zu erhöhen, weil du Kind Gottes bist, weil du als Priester, wie Horja gepredigt hat, herrschen sollst, weil Gott dich mit Christus Jesus in der himmlischen Welt eingesetzt hat. Okay, Gott möchte dich erhöhen. Aber er sagt, beuge dich vor dem Herrn. Erkenn doch einfach mal an, dass Gott Gott ist. Was bedeutet es, sich vor Gott zu beugen, unterzuordnen? Letzte Bibelstelle, 1. Petrus 5, die Verse 6 bis 11. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Okay, andere Stelle, gleiches Programm. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, haben wir gerade auch schon gelesen, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, Leiden, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, leiden. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Erkenne, dass Gott für dich sorgt. Ey, Gott sorgt für dich. Ja? Lerne deine real existierenden Sorgen vor Gott abzulegen. Ja? Ey, Sorgen zu haben ist keine Sünde. Ja? Sorgen zu haben ist eine natürliche Empfindung auf bestimmte Herausforderungen, die uns begegnen. Aber die Bibel sagt, du sollst deine Sorgen bei Gott ablegen. Ich laufe durch die Wüste. Na? kommt ein 3 Meter großer Löwe an. Ja? Du wirst mir ja wohl nicht sagen, dass ich sündige, weil ich gerade mir Sorgen mache, ob der mich jetzt auffrisst oder nicht. Oder? Oder doch? Kommt, Leute. Wisst ihr den Ausweg? Wenn euch ein Löwe in der Wüste verfolgt, links blinken und rechts abbiegen. Dann seid dann los. Also Sorge zu empfinden ist nicht die Herausforderung, sondern die Sorge, bei Gott am Kreuz abzulegen, das ist der richtige Schritt. Dazu fordert uns die Bibel auf, und zu erleben, wie Gott uns tatsächlich hilft. Die Bibel sagt in Jeremia 17,5, verflucht ist, wer sich auf Menschen verlässt. Ja, wir kommen so langsam da rein, zu verstehen, worum es geht. Ja, verflucht ist, wer sich auf Menschen verlässt. Verflucht ist, wer sich auf Menschenkraft verlässt. Da steht nicht dumm gelaufen, wer sich auf Menschenkraft verlässt, sondern verflucht ist, wer seine Hilfe bei Menschen sucht und nicht bei Gott. Und das ist das, wozu Gott uns auffordert. Er fordert uns auf, Hilfe bei ihm zu suchen und abhängig zu sein von ihm. Und unsere Sorgen nicht selber immer wieder durch uns durchzuwälzen, Tag ein, Tag aus und am besten noch nachts, damit ich nicht schlafen kann und am nächsten Tag total zermürbt bin, sondern dass ich lerne, meine Sorgen auf Gott zu werfen. Der Text sagt, du und ich, wir leben mit Leiden und Herausforderungen in dieser Welt, genau wie alle anderen Geschwister auf der ganzen Welt. Du bist kein Sonderfall. Wenn du Herausforderungen in deinem Leben hast, du bist kein Sonderfall. Okay? Wenn du angefochten wirst, du bist keine Ausnahme. Du wirst nicht angefochten, weil du gesündigt hast. Das ist kein Automatismus. Okay? Leiden und Herausforderungen begegnen uns. Die Bibel sagt, in diesen Herausforderungen wird Gott uns mit allem versehen, was wir nötig haben. Und du sagst vielleicht, ja Thomas, ich erlebe eine ganze Menge in meinem Leben, aber nicht die Versorgung Gottes. Okay, ist es ein Problem? Das ist ein großes Problem. Ja, wird dadurch das Wort Gottes außer Kraft gesetzt? Nein. Nur weil du Sachen nicht fühlst, weil du Sachen nicht erlebst, entwerten wir nicht das Wort Gottes und sagen, na gut, dann ist das halt nicht so. Gott will uns mit allem versorgen, was wir nötig haben. Und jetzt nochmal bitte Vers 11, weil die vorherigen Verse, die kennen wir, die wir uns ein bisschen so seit Jahren in Gemeinden wegen schon ganz gut. Aber Vers 11 ist für mich eine ganz springende Geschichte. Ja? Denn es geht in diesem ganzen Kontext von Auseinandersetzung, von Reich Gottes ist schon da, aber noch nicht. Der Teufel ist hier, um zu gucken, wen er verschlingen kann. Der kommt, um uns krank zu machen und zu berauben und zu töten. In diesem ganzen Konflikt geht es um eine einzige Frage. Und diese Frage beantwortet Vers 11. Ihm, Gott, gehört die Macht für immer und ewig. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Meinem Jesus gehört die Macht für immer und ewig. Mein Jesus, er wird eines Tages wiederkommen und hier auf der Erde sein Reich aufrichten. Denn ihm gebührt alle Macht und Herrlichkeit und Ehre. Wow. Mein Jesus. Darum geht es. Wenn die Bibel darüber redet, dass du dich vor Gott beugen sollst, dann reden wir über eine Machtfrage. Verflucht ist, wer sich auf Menschenhand verlässt. Gesegnet sei, der da kommt. Gesegnet sei der, der da kommt, dem alle Macht und Ehre gebührt. Das ist das Prinzip von Unterordnung, dass ich als Sohn und Tochter Gottes meine Knie beuge vor dem Herrn und sage, Herr, ich erkenne deine Macht und deine Autorität in meinem Leben an. Wenn wir in den nächsten Wochen diese Zeit von Fasten und Gebet einlegen werden, glaube ich, dass es eine Zeit ist, in der wir unsere Wurzeln tiefer als Kinder Gottes nach dem Herrn ausstrecken wollen. Wo wir den Herrn einfach suchen wollen. Ich glaube, dass seine Gegenwart uns verändert. Ich glaube, dass seine Gegenwart uns frei macht. Ich glaube, dass Gott in unser Leben eingreifen kann, dass es ganz klare Vorher- und Nachher-Momente gibt. Prophetische Konferenz mit Mitch Clay. Sei dabei. Der Typ hat für mich gebetet. Ich sage dir nicht, worum es ging, aber es war ein klares Vorher und Nachher. Gott verändert. Gott befreit. Gott ist real. Ihm sei alle Macht und alle Ehre. Für alles, was er unter uns tut und tun wird. Und in dieser Zeit von Fasten und Gebet, wie auch immer dieses Fasten in deinem Leben aussehen wird, möchten wir benutzen, damit Gott kommt und uns heilt. Und wir brauchen Heilung. Wir brauchen als Gemeinde Heilung, wir brauchen als Individuen Heilung. Wir müssen Kanäle sein von Gottes Heilung für diese Gesellschaft. Wir müssen Menschen zeigen, dass Heilung und Wiederherstellung in Christus Jesus möglich ist. Wir werden den Thron Gottes belagern in dieser Zeit und glauben, dass Gott die geistliche Atmosphäre über Wesel verändern wird, bei uns als Gemeinde und durchbrechen wird. Ja? Wir sehen uns nach Durchbruch. Sehen uns nach so viel Durchbruch in so vielen Bereichen, wo wir gefühlt in Sackgassen stehen und nicht wissen, was wir tun sollen. Ja? Es gibt auch viele Bereiche, wo wir seelsorgerlich in der Sackgasse stehen und nicht wissen, was wir tun sollen. Wo es so aussieht, als ob Dinge nicht vorwärts gehen, wo es aussieht, als ob Umstände sich nicht verändern. Aber Gott ist größer. Gott ist größer. Und er wird kommen und den Feind richten. Und er wird kommen und seine Gerechtigkeit aufbauen. Und er wird kommen und sein Reich etablieren mit allen Prinzipien, die wir im Neuen Testament sehen können. Amen. Kannst du von dem Traum kurz erzählen, von deinem Onkel?
Oh ja. Vor ein paar Wochen hat mein Onkel mir geschrieben, das war Mitte des Nachts, war ein bisschen früh. Ich habe gesagt, ich höre das morgen früh und danach habe ich gehört, und er hat einen Traum gehabt und er wollte mir schreiben, damit er nichts vergisst in dem Prozess, was alles passiert ist. In diesem Traum war er auf einer Straße und war mit einem Typ und die haben auf Deutsch geredet miteinander. Und das war für ihn sehr erstaunlich. Er spricht schon ein bisschen Deutsch, aber nicht so fließend. Und das war schon für ihn okay. Er war schon so schockiert, wie gut er Deutsch sprechen konnte in diesem Traum. Und für ihn war ganz klar, okay, Gott will etwas mit jemandem sprechen in Deutschland oder die Deutsch spricht oder so. Und er hat ganz klar in seinem Leben, okay, das ist nicht für mich, weil ich glaube, dass Gott will nicht, dass ich nach Deutschland gehe oder so. Und sogar als Urlaub, er hat nicht diese Traum gehabt. Und ja, das Ganze hat dann auf Deutsch, die ganze Geschichte ist passiert. Und er war auf der Straße und hat mit dieser Person geredet auf Deutsch. Und plötzlich ist alles ein bisschen dunkel geworden, war immer dunkler, dunkler, dunkler. Und hat angefangen zu sehen, ein paar Dämonen. Und er hat dann diese Zuversicht, er sollte einfach das widerstehen und sagen, Name Jesus, weg von hier, und sich positionieren. Und als er das gemacht hat, er hat ein paar Worte gegen diese Mächte gesprochen. Und dann ist vorbei, das war vorbei. Und in diesem Moment war so, er spürte wirklich einen Geist der Tod, der versucht, ihn anzugreifen in diesem Moment. Und dann hat er mir das alles beschrieben und gesagt, ich glaube, das ist eine Zeit von Positionierung, dass man wirklich aufstehen sollte und das konfrontieren sollte, und damit das aufhört. Und hat gefragt, auch, ob zu uns passt. Und dann habe ich gedacht, direkt so, das klar passt zu uns, weil gerade viele Leute in der Gemeinde kämpfen mit Krankheiten und sind in den Momenten, die wirklich diese Konfrontation. Und ich glaube wirklich, dass Gott uns fordert, in dieser Zeit aufzustehen und sagen, nein, Name Jesus, wir widerstehen. Jesus ist größer. Wir glauben, dass wir haben Autorität von Jesus empfangen und wir können das wirklich konfrontieren. Und ich glaube auch, wenn wir solche Zeiten erleben, dass wirklich Konfrontation steht und ja, dass der Feind wirklich versucht, uns zu halten in seinem Moment, das zeigt eigentlich, dass er ärgerlich ist mit unserer Situation. Und ich glaube, dass wir gerade vor einem Durchbruch sind. Und wenn wir so sind, er hat schon ein bisschen Angst und versucht, alle möglichen Art und Weise uns zu halten. Deswegen, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns positionieren und sagen, nein, es ist vorbei. Wir glauben, dass Jesus für uns gesiegt hat und wir proklamieren das und wir widerstehen diese Geister, die gegen uns gerade attackiert. Amen.
Okay. Ich lade euch ein, als Gemeinde aufzustehen. Wir möchten uns im Gebet vor dem Herrn positionieren. Vater, wir danken dir, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir danken dir dafür, Herr, dass dein Wort gilt für alle Zeit. Herr, du versprichst uns, und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Vater, und wir bitten dich darum, dass du uns als Ortsgemeinde in diesen Prozess hineinnimmst, dass du uns lehrst, was es bedeutet, uns vor dir zu demütigen, deine Macht und deine Herrschaft in allen Lebensbereichen anzuerkennen, dass du uns lehrst, was es bedeutet, dein Angesicht zu suchen, dass du, guter Heiliger Geist, uns die Augen öffnest über unsere falschen, bösen Wege, die Gott nicht gefallen, dass du mit Buße und Umkehr über uns kommst, Vater, selbst wenn es dabei zu Prozessen von Traurigkeit und Weinen kommt. Wir wissen, dass dein Wort sagt, Herr, dass Tränen nur eine Nacht dauern werden. Aber am nächsten Tag bricht die Freude des Herrn an, Vater. Dafür danke ich dir. Du verheißt uns, Vater, dass du uns in diesem Moment vom Himmel her hören wirst und unsere Sünde vergibst und unser Land heilen wirst. Vater, und wir strecken uns aus in dieser Region, wir strecken uns aus in dieser Gemeinde nach deiner Heilung. Vater, wir glauben daran, dass du uns begegnen möchtest, um uns gesund zu machen an Leib, Seele und Geist. Und wir bitten dich darum, Herr, komme du und heile uns. Heile du uns. Heile du uns. Heile du uns. Danke, dass wir in Christus Jesus geheilt worden sind. Und wir bitten dich darum, Reich Gottes komme, Wille Gottes geschehe. Vater, komme du an diesen Ort und drehe du Herrschaftsverhältnisse um. Herr, dass dort, wo die Sünde mächtig war und die Sünde mächtig ist, die Gnade Gottes noch viel, viel mächtiger ist, als das, was dein Wort sagt. Herr, wir setzen das frei im Namen Jesu. Herr, wir setzen dein Leben frei, dort, wo Tod herrscht. Wir binden im Namen Jesu jeden Geist des Todes und sagen, weiche von hier, du bist besiegt durch Christus Jesus am Kreuz. Wir rufen das Blut Jesu über uns aus und rufen aus, dass in dem Blut Jesu die Fülle des Lebens ist. Die Fülle des Lebens Gottes ist im Blut Jesu, das für uns geflossen ist und uns reingewaschen hat. Vater, wir setzen das frei über uns und unter uns, dass du uns in einen Prozess von Demütigung, dass du uns in einen Prozess von Unterordnung unter deine Herrschaft hineinnimmst und dass du, guter Geist Gottes, zu uns redest und uns heilst als Gemeinde und zeigst, wie mächtig der Name Jesu ist, damit alle Gewalten sehen können, wie mächtig der Name Jesu ist. Dein Wort sagt, Vater, dass du in diesen Tagen durch die Gemeinde den geistlichen Mächten die Herrlichkeit Gottes verkündigst. Und wir setzen das unter uns frei, Vater, im Namen Jesu. Wir danken dir dafür, Herr, dass du Gott bist, Herr. Und wir werden unsere Knie nicht beugen von niemandem, außer vor dir, Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, weil alle Herrschaft dir gehört. Im Namen Jesu. Amen.